Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Sabine Demmer. Schönen guten Tag. Die Polizei hat mit der Räumung des besetzten Teilstücks im Fechenheimer Wald in Frankfurt begonnen. Dort sollen Bäume für den Ausbau der A66 gefällt werden. Wir schalten zu Beginn dieser Sendung live dorthin und fragen nach, was dort gerade geschieht. Pödelwitz bei Leipzig sollte der Braunkohle weichen. Dieses Schicksal wurde 2021 abgewendet. Doch das Dorf zerfällt trotzdem nach und nach. Wie dort wieder Dorfleben entstehen soll, darüber werden wir außerdem berichten. Und immer mehr unbegleitete, minderjährige Geflüchtete kommen nach Deutschland. Die Jugendämter in Baden-Württemberg sind mit der Unterbringung und Versorgung gerade total überfordert. Wie dort nach Lösungen gesucht wird, auch dazu mehr bei Deutschland heute. Wir haben in den vergangenen Tagen hier im Programm viel über die Räumung in Lützerath gesprochen. Eine andere Räumung wird uns heute in dieser Sendung beschäftigen. Wir blicken nach Hessen. Dort haben Aktivisten den Fechenheimer Wald besetzt. Heute Morgen hat die Polizei dort mit der Räumung begonnen. Es geht um rund 1000 Bäume, die gerodet werden sollen, um die A66 weiter auszubauen. Gestern hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die Teilrodung des Waldes genehmigt werden kann. Und darüber möchte ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten, mit Ludger Fittkau, sprechen, der dort für uns gerade vor Ort ist. Herr Fittkau, wie ist die Situation gerade im Fechenheimer Wald?
Sie ist ruhig. Es sind wirklich viele Polizisten hier gerade eingetroffen. Um mich herum ist gerade eine neue Hundertschaft gekommen. Es sind etwa 25 Demonstranten in einer Mahnwache am Rande des abgesperrten Gebietes. Ich schaue noch auf ein Baumhaus, das in etwa 20 Meter Höhe in der Baumkrone eines dieser Eichen, großer Eichenwald hier, noch sich befindet. Und dort ist auch ein Mensch zu sehen. Also es sind noch nicht alle Baumhäuser abgeräumt. Es könnte auch noch bis morgen dauern, so hört man, bis das alles hier abgeräumt wird.
Kam die Räumung heute früh überraschend oder waren die Aktivisten darauf vorbereitet?
Nein, die Aktivisten waren seit Tagen darauf eingestellt. Es gab natürlich, Sie haben schon gesagt, die Versuche, noch mal vor Gericht eine Verzögerung zu erreichen. Das ist aber nicht gelungen und deswegen hatte man die Alarmkette ausgelöst. Seit heute Morgen in aller Frühe sind die Demonstranten hier vor Ort, aber auch die Politik, und zwar sehr prominent. Als ich hier eintraf, war gerade der hessische Ministerpräsident Boris Rhein vor Ort, der hessische Innenminister Peter Beuth, schauten sich an, wie das hier vonstatten geht. Es ist alles sehr generalstabsmäßig organisiert. Es sind auch Bereitschaftspolizei hier aus dem ganzen Land und aus anderen Bundesländern stehen bereit. Also wirklich wahrscheinlich mehrere tausend Polizisten, wenn ich das hier so sehe. Also das ist alles sozusagen lange vorbereitet und da hat sich auch die Umweltszene darauf vorbereitet.
Wie friedlich ist die Räumung denn bis jetzt verlaufen?
Bisher wirklich sehr friedlich. Auch Beobachter aus der zum Beispiel Linkspartei, die das sehr kritisch sieht, haben gesagt, parlamentarische Beobachter, es ist alles sehr, sehr korrekt verlaufen seitens der Polizei. Es gab mal am Rande hier kleinere Wortgefechte und Rangeleien. Aber es ist eben so, dass die polizeiliche Übermacht so groß ist, dass auch die Aktivisten hier sehen, man kann diese Räumung also langfristig zumindest bis morgen nicht verhindern, sondern man kann sie vielleicht verzögern.
Wie viele Polizisten und Aktivisten sind denn dort derzeit in dem Waldstück?
Es ist schwer zu sagen. Also ich stehe am Rande des abgesperrten Gebietes, sagte ich schon. Aber man hört aus dem Wald immer wieder auch Sprechchöre. Man sieht auch hier Presseteams herumlaufen. Immer wieder kommen Aktivisten auch von einer nahegelegenen Mahnwache, die es hier gibt. Von einem Bauwagen, wo auch Verpflegung organisiert wird. Also ich schätze mal, ich bin jetzt etwa 3 Stunden, dass hier schon insgesamt vielleicht 200-300 Demonstranten unterwegs sind und wirklich deutlich mehr Polizisten.
Die Räumung hat ja auch Auswirkungen auf den umliegenden Verkehr. Das habe ich zumindest eben gelesen. Herr Fittkau, was können Sie dazu sagen?
Ja, wir sind natürlich mitten in Frankfurt, das muss man sagen, also Ostteil der Innenstadt hier Frankfurts und natürlich sind hier Straßen gesperrt, die Autobahn A66 ist gesperrt, weil man bittet die Bevölkerung weiträumig hier dieses Gebiet zu umfahren. Es ist eine Auseinandersetzung, die hier in Frankfurt schon lange auch ein öffentliches Thema ist. Die Leute sind informiert und sicher, wenn es nachher die Rush-Hour gibt gegen 4, 5, dann wird es hier im Frankfurter Osten sicher auch chaotische Verkehrsverhältnisse haben, klar.
Gestern hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die Teilrodung des Waldes genehmigt werden kann. Die Naturfreunde Deutschlands, die wollten einen Aufschub, doch ihr Eilantrag wurde abgelehnt. Mit welcher Begründung?
Es geht vor allen Dingen um einen Käfer, den Heldbockkäfer. Das ist einer der größten Käfer hier in Mitteleuropa, der hier vorkommt. Und da ging es darum, hat er eine Chance zu überleben? Das Gericht sagt, ja, wenn die Autobahnverwaltung hier einige der Brutbäume stehen lässt, der Bruteichen, dann hat der Heldbockkäfer vielleicht eine Chance. Deswegen wurde diesem Eilantrag nicht stattgegeben. Die Umweltschützer argumentieren allerdings, der hat keine Chance, wenn hier Schneisen reingeschlagen werden, drumherum ist sowieso alles schon industrialisiert, dann wird dieses auf der roten Liste sich befindende Insekt keine Chance haben. Also das ist so ein bisschen der Streit zwischen den Umweltschützern und denen, die sagen, diese Natur, diese seltenen Arten haben noch eine Chance. Der Streit.
Da ist die Leitung abgebrochen. Die Polizei hat heute mit der Räumung des Fechenheimer Waldes heute Morgen begonnen. Danke für die Hintergrundinformation an unseren Landeskorrespondenten Ludger Fittkau. Derzeit wird ja viel über den Sinn und Unsinn von Aktivisten diskutiert, besonders am Beispiel von Lützerath. Dass sich ein Engagement lohnen kann, zeigt das Beispiel Pöllwitz am Rande Leipzigs. Jahrelang setzten sich Bürgerinitiativen für den Erhalt ihres Ortes in Sachsen ein, um sich gegen den nähernden Bagger des Kohletagebaus Vereinigtes Schleenhain zu wehren. Im Januar 2021 dann die Botschaft, Pöllwitz bleibt erhalten. Doch gelöst sind die Probleme seitdem nicht. 80% der dortigen Häuser stehen leer und verfallen nach und nach. Sie gehören nach wie vor dem Braunkohleunternehmen Mibrak. Dieser möchte die Häuser aber erstmal nicht verkaufen und das, obwohl sich die verbliebenen Einwohner, aber auch Klimaaktivisten für eine Wiederbelebung des Dorfes einsetzen. Landeskorrespondent Alexander Moritz berichtet.
Lioba Adam klettert in einen türkisen Bauwagen. Ein eiserner Ofen spendet etwas Wärme. Hier übernachtet die Ende 20-Jährige, eine von ein paar Dutzend Klimaaktivisten des Vereins Pöllwitz hat Zukunft. Der Wagen steht in einem Gemeinschaftsgarten, mitten im Braunkohledorf Pöllwitz, eine halbe Stunde südlich von Leipzig. 200 Meter sind es bis zur Kante des Tagebaus, der das Dorf an zwei Seiten umschließt. Bis vor 2 Jahren sollte das Dorf abgerissen werden. Der Verein will es nun wiederbeleben und dabei eine gesellschaftliche Utopie verwirklichen.
Wir sprechen in unserer Vision von einem sozial und ökologisch nachhaltigen Dorf. Ein Dorf, was nicht nur noch als Schlafdorf dient, sondern es gibt zum Beispiel eine Dorfkantine. Es gibt zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaft, in der selber angebaut wird, was dann wiederum in die Kantine geht und was wiederum auch im Dorfladen unter die Menschen gebracht werden kann.
Damit diese Pläne Wirklichkeit werden, will der Verein einige Gebäude im Ort kaufen, darin ein Mehrgenerationenhaus einrichten, einen Coworking Space, ein inklusives Wohnzentrum. Die Häuser sollen nicht Privateigentum werden, sondern der Gemeinschaft gehören. Das Geld gibt eine Stiftung. Menschen, die herziehen wollen, gebe es genug. Man habe eine Liste mit über 100 Interessierten. Bisher gehören die meisten Gebäude im Dorf dem Braunkohleunternehmen Mibrak. Das aber lehnt eine Kaufanfrage des Vereins bisher ab. Begründung: Man wolle keine einzelnen Gebäude verkaufen, solange nicht klar ist, was mit dem Dorf als Ganzes passiert. Weder an den Verein noch an andere private Interessenten, die sich ebenfalls im Dorf umsehen.
Das bedeutet aber, dass zwar die Gebäude weiterhin stehen, aber noch nichts konkret darin umgesetzt wurde. Also der Großteil der Gebäude, das sind 80%, stehen leer und sind weiterhin im Eigentum der Mibrak, dem Kohleunternehmen.
Etwa 30 Häuser und Höfe gibt es in Pödelwitz. Einige Neubauten aus den 90ern, aber auch traditionelle Umgebindehäuser, schon mehr als 100 Jahre alt.
Dazu zählen teilweise alte Fachwerkhöfe. Ich glaube, 7 von denen sind denkmalgeschützt. Genau, und da siehst du eigentlich in allen Straßen Pödelwitz mittlerweile schon die Schäden. Also an den Dächern, auch an den Außenfassaden, Wasserschäden, die in den Häusern drin sind. Und das ist natürlich was, was fortschreitet.
Im vergangenen Jahr ist eine Scheune eingestürzt. Betreten verboten steht auf weißen Schildern vor jedem der leerstehenden Gebäude. Mehrmals täglich patrouilliert ein Sicherheitsunternehmen der MIPRAG durch den Ort. Von den einst rund 300 Einwohnern sind nur 35 im Dorf geblieben. Jens Hausner öffnet ein großes Holztor. Seine Frau mag es nicht, wenn er Journalisten ins Haus lässt. Das Interview findet deswegen in der Scheune statt. Hausner kämpft seit Jahren gegen den Braunkohletagebau neben seinem Dorf. Dass Pödelwitz bleibt, ist auch sein Erfolg. Am Ziel sieht sich der 56-jährige Landwirt aber noch nicht.
Wir sind erst auf der halben Strecke angekommen. Wir können erst feiern, wenn wir das zum guten Ende geführt haben. Und dazu gehört eine Wiederbesiedlung des Ortes. Wir haben 12 Jahre für den Erhalt des Dorfes gekämpft. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir diesen Kampf noch mal genauso lange führen müssen, um unsere Interessen in diesem Ort durchzusetzen.
Hausner glaubt, dass die MIPRAG auf steigende Grundstückpreise spekuliert. Wenn der Tagebau stillgelegt ist, soll in der Grube ein See entstehen. Pödelwitz wäre dann beste Lage. Doch bis dahin dauert es wohl noch mehrere Jahrzehnte.
Auf die Tagebaubetroffenen selber nimmt man wenig Rücksicht. Man nimmt Rücksicht auf die betriebswirtschaftlichen Interessen eines Bergbauunternehmens. Die MIPRAG hat ja über privatrechtliche Verträge 80% des Dorfes leer gekauft und erhebt jetzt den Anspruch, alleinig zu entscheiden, in welche Richtung sich das Dorf entwickelt.
Das bestreitet das Braunkohleunternehmen. Man stehe der Diskussion aufgeschlossen gegenüber, sagt ein Sprecher. Ein Interview gibt das Unternehmen nicht.
Ich würde mir schon wünschen, dass der Ort irgendwann mal wieder belebt wird, dass dort Menschen leben, unterschiedlicher Couleur, unterschiedlichen Alters, die sich dort wohlfühlen.
Mike Kunze, CDU, ist seit über 20 Jahren Bürgermeister der Stadt Kreutzsch, zu dem das Dorf Pödelwitz gehört. Er sieht sich als Vermittler. Im Sommer hat die Stadt gemeinsam mit 3 weiteren Gemeinden rund um den Tagebau eine Strukturentwicklungsgesellschaft gegründet. Sie soll helfen, Fördermittel zu beantragen für die Zeit nach der Braunkohle und für Pödelwitz einen Dorfentwicklungsplan aufstellen. Dass die MIPRAG nicht an den Verein Pödelwitzer Zukunft verkaufen will, kann der Bürgermeister verstehen.
Alle Akteure müssen an einen Tisch und dann müssen wir miteinander uns abstimmen. Und da kann ich jetzt nicht gewisse Teile herauslösen und die, sagen wir mal, nur einzeln betrachten und exponiert halt entwickeln. Ich denke mal, das würde der Entwicklung des Ortes nicht gut tun.
Landeskorrespondent Alexander Moritz berichtete über das Dorf Pödelwitz bei Leipzig, ein Dorf, das wieder Zukunft sucht. Noch nie haben in Deutschland so viele geflüchtete Menschen gelebt. Allein im vergangenen Jahr sind 1,3 Millionen nach Deutschland gekommen. 8 von 10 Schutzsuchenden kommen derzeit aus der Ukraine. Mehr als ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. Doch vor allen Dingen kommen sie auch aus anderen Ländern und vor allen Dingen sind sie minderjährig, geflüchtet und unbegleitet, sprich ohne Eltern oder sonstige Verwandtschaft gekommen. Anders als Erwachsene gelten für sie besondere Bedingungen. Sie dürfen nicht zentral untergebracht werden und müssen von den Jugendämtern betreut werden. Und genau die sind es, die jetzt einen Hilferuf abgesetzt haben. Sie seien überfordert und bräuchten dringend Unterstützung vom Land. Darüber möchte ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin sprechen, mit Katharina Thoms. Frau Thoms, wo liegen denn derzeit die größten Probleme bei der Versorgung von minderjährigen Flüchtlingen in den Städten und Landkreisen?
Also das allergrößte Problem sind tatsächlich die Unterkünfte. Im vergangenen Jahr sind nach Baden-Württemberg um die 3000 Jugendliche gekommen. Und vor allem kommen die aus Syrien, aus Afghanistan eben, manche auch aus der Türkei. Und das sind deutlich mehr als in den Jahren davor. Und deshalb werden die speziellen Unterbringungsmöglichkeiten, die es da ja auch braucht dafür, die werden immer weniger. Und da ist dann schon das nächste Problem, auch das Personal ist total knapp. Also wir kennen das ja eigentlich generell im pädagogischen Bereich so, dass da immer Personal fehlt und eben in diesem Bereich ganz besonders. Das haben mir mehrere Kreise, Landkreise hier in Baden-Württemberg auch direkt zurückgemeldet. Vor allem in Regionen, wo es sich dann bald, vor allem an den Landesgrenzen im Süden von Baden-Württemberg, an der Grenze zur Schweiz, da kommen besonders viele Jugendliche an und auch in den großen Städten. Das sind zwar nicht so viele wie in den Jahren 2015 und 16, aber sie treffen eben heute auf eine ganz andere Lage. Nämlich man kann einfach bei Personal und Unterkünften nicht mehr aus den Vollen schöpfen. Da ist schon ganz viel sozusagen passiert. Und deswegen haben Landkreistag und Städtetag gefordert, jetzt das Land muss jetzt hier eingreifen. Man müsse die Jugendlichen zentral unterbringen. Das war die Forderung, so wie in den Erstaufnahmestellen. Und das Land müsse sich eben darum kümmern.
Unbegleitete minderjährige Geflüchtete treffen ja auf ein desolates Ankunfts- und Betreuungssystem. Sie haben aber auch ein Recht, hier in Sicherheit und Geborgenheit anzukommen. Wie läuft das denn ab, wenn sie es denn überhaupt schaffen, nach Deutschland zu kommen?
Wenn die hier ankommen, dann ist erstmal das Jugendamt zuständig. Also die werden meistens von der Bundespolizei gefunden oder die melden sich. Oder wenn die sich irgendwo sonst melden, dann kümmert sich erstmal das Jugendamt in dem Kreis, wo sie eben angekommen sind, darum. Das kümmert sich um eine vorläufige Unterkunft. Die werden ärztlich untersucht und dann wird auch das Alter festgestellt. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Je nachdem, ob da Zweifel bestehen, kann am Ende auch eine medizinische Untersuchung in der Klinik stehen. Und das ist ziemlich aufwendig alles. Da sind teilweise bis zu 3 verschiedene Stellen und Behörden mit beschäftigt. Und da sagen die Vertreter vom Landkreis, von den Landkreisen auch, das ist wirklich wie ein Flaschenhals, weil das dauert ewig, bis da alle durch sind. Vor allem in den Regionen, wo eben viele Jugendliche ankommen. Wenn die dann damit durch sind mit diesem Verfahren, dann kommen sie in Wohnheime oder extra so Einrichtungen für Jugendliche. Die werden dann meistens so von so kirchlichen Trägern oder Sozialträgern organisiert, geleitet und leben dann da in Wohngruppen, meistens in Jugendgruppen. Und eben diese sind in sehr vielen Regionen schon voll belegt. Ich habe jetzt erfahren, dass in Freiburg und in Emmendingen teilweise Jugendliche im Landratsamt, im Jugendamt übernachten mussten, weil nachts, als die ankamen, akut einfach überhaupt kein Bett mehr zur Verfügung stand. Und das ist eben einfach eine insgesamt sehr schwierige Lage. Auch durch die Corona-Zeit ist das Personal auch mit anderen Fällen in den Jugendämtern total überlastet. Und da geht es jetzt eben darum, wie kann man da jetzt irgendwie ein bisschen Entlastung schaffen.
Jetzt gab es aktuell zu diesem Thema ein Treffen in Baden-Württemberg mit dem zuständigen Sozialminister. Welche Hilfe kann Manfred Lucher denn den Städten und Landkreisen anbieten?
Was er auf jeden Fall nicht kann, das hat er schon ganz klar gesagt, es wird keine zentrale Unterbringung geben für die Jugendlichen und das wird auch das Land nicht übernehmen. Aber man will im bestehenden System versuchen, die Kreise, die Städte zu entlasten. Das können zum Beispiel niedrigere Auflagen sein. Also es sind ja sonst, gerade wenn man mit Jugendlichen arbeitet, sehr, sehr strenge Vorgaben. Zum Beispiel beim Personal, also dass man sagt, okay, es können auch mal nicht nur Fachkräfte bei der Betreuung mithelfen. Assistenten, Ehrenamtliche können teilweise aushelfen. Die müssen dann zwar polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, aber eben nicht die volle pädagogische Ausbildung haben. Und in der Nacht kann man dann auch vielleicht mal nur Security, Sicherheitspersonal dort in den Unterkünften lassen und keine pädagogische Fachkraft mehr vor Ort. Die Unterkünfte einfach enger belegen, also mehr Jugendliche in den Zimmern. Aber in der allergrößten Not gibt es eben auch die Möglichkeit, dass sie ja vielleicht in obdachlosen Unterkünften, in Jugendherbergen oder sonstigen Hallen mal untergebracht werden. Das ist bisher eigentlich rechtlich nicht möglich. Und was ganz wichtig ist, vor allem in den Städten und Kreisen, man will die Jugendlichen schneller verteilen im Land, dass sich das ein bisschen besser ausgleicht auch, weil diese Aufnahmeverfahren eben dieser Flaschenhals so viel Zeit kostet. Und da will man jetzt nochmal neue Gespräche haben, wie man das besser bündeln und auch vereinfachen kann in den nächsten Monaten.
Ist man damit zufrieden mit diesem Hilfsangebot?
Also es ist jetzt natürlich nicht die große Erfüllung aller Wünsche gewesen. Das haben auch die Städte und Kreise nochmal klar gemacht. Aber sie sind total froh, dass überhaupt mal Bewegung in die Sache gekommen ist. Und sie wünschen sich, dass jetzt im Laufe der nächsten Monate in den Gesprächen auch einfach noch mehr Freiräume möglich gemacht werden bei der Betreuung, bei der Unterbringung, weil die Jugendämter einfach überlastet sind.
In Stuttgart fand jetzt ein Spitzentreffen statt. Es ging um die bessere Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten. Über die Hintergründe berichtete Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Ich bin Sabine Demmer. Danke fürs Zuhören. Das war Deutschland heute.